Herr Cornillon, Ernest Hemingway kommt im Spätsommer, im Herbst des Jahres 1944 an die Front, wo die Amerikanern den Deutschen gegenüberstehen. Das ist dann ein Frontverlauf, der schließlich bis hereinreicht aufs Reichsgebiet in die Eifel. Und dort hat er unmittelbar auch das Kampfgeschehen erlebt. Das hat auf ihn einen ziemlich starken Eindruck gemacht. Er hat sich dazu ganz unterschiedlich geäußert, teilweise auch später darüber literarisch gearbeitet. Aber aus diesen Äußerungen, die er teilweise in Briefen gemacht hat, hat man dann lange später eine Kontroverse entwickelt. Man hat sich gefragt, hat Ernest Hemingway vielleicht dort etwas getan an der Front, das er als Kriegsberichterstatter eigentlich gar nicht hätte tun dürfen?
Ja, diese Kontroverse ist aus den Briefen entstanden, die, ich glaube, 81, 82 unter dem Titel Selected Letters erschienen sind. Interessanterweise hat sich da jahrzehntelang keiner drum gekümmert. Und erst in den letzten Jahren ist, ich sag mal, von rechtsextremer Seite dieses Thema immer wieder aufgegriffen worden. Es ist dann auch, und das, sag ich mal, betrübt mich ein bisschen, von seriösen Journalisten aufgenommen worden. Seriös, lass mal vielleicht jetzt mal ein bisschen in den Hintergrund treten. Also die diese Kontroverse natürlich für sich genutzt haben und gesagt haben, super, also ich meine, eine groß hochgestellte Persönlichkeit, der ans Bein zu pinkeln, macht immer Spaß. Aber letztendlich sind diese ganzen Artikel immer mit Fragezeichen versehen. So, was ist aber, wenn ich ständig in den Zeitungen etwas mit Fragezeichen lese, war Hemingway ein Kriegsverbrecher? Irgendwann gehen die Leute hin und sagen, ja, das habe ich schon in der Zeitung gelesen. Ne? Also der Hemingway war doch Krieg, das stand doch in der Zeitung. Und das ist ja so, was in der Zeitung stand, das hat auch stattgefunden.
Konkret geht es darum, dass Ernest Hemingway in bestimmten Briefen sich so geäußert hat, dass er deutsche Soldaten, meint er damit wahrscheinlich, oder Angehörige der Waffen-SS, dass er sie erschossen habe oder dass er sie verletzt habe, darunter Kriegsgefangene. Was ist davon zu halten?
Also er sagt sogar an einer Stelle, 122 Crowds hätte er gekillt. Also das muss man so nehmen. Ich beschäftige mich schon mit dieser Sache sehr lange. Und ich habe 94 davon zum ersten Mal von gehört, sehr früh, weil das hier in der Eifel auch immer so als Gerücht rumgeht. Und da habe ich gesagt, super, tolle Story, wenn du jetzt also wirklich derjenige bist, der das beweisen kann. Und mir wurde auch immer gesagt, da und da legen die Unterlagen. Also ich sage jetzt mal, um das zu verkürzen, es gibt keinen einzigen Beweis. Es gibt keinen einzigen Beweis, dass Hemingway jemand getötet haben soll. Man muss sagen, dass die Kontroverse mittlerweile auch in Amerika geführt wird und es gibt verschiedene Stellungnahmen von Hemingway-Experten. Es gibt ja auch noch mehrere neuere Biografien, die sich besonders mit der Rolle von Hemingway im Krieg mit auseinandersetzen und keiner hat das nachweisen können. Man muss sich vorstellen, Hemingway war ja gar nicht so oft an der Front. Er war, also die Tage, die er wirklich an der Front war, die kann man also vielleicht 20, 25, 30 Tage. In diesen Tagen war er immer in Begleitung, mindestens in Begleitung seines Fahrers und anderer Offiziere und so weiter, anderer Korrespondenten. Und ich meine, und da soll man wirklich sagen, da hätte keiner irgendwas mitbekommen. Und ich meine, auch in Amerika ist es doch sehr, sag ich mal, sportiv irgendwie, ein Denkmal niederzureißen. Die Briefe sind seit fast 30 Jahren mittlerweile bekannt. Und es hat sich keiner gefunden, der gesagt hat, ja, das stimmt, ich war dabei. Und solange das so ist, gilt auch für Hemingway erstmal die Unschuldsvermutung. Die Problematik ist aber, wo sich natürlich irgendwie die Kritiker dran aufhängen, Hemingway hat das doch selber geschrieben. Er hat es doch selber in den Briefen niedergelegt. Und da muss man natürlich sagen, in was für einem Zustand war Hemingway? Vor allen Dingen nach dem Krieg. Also heute sagt man bipolare Störung, manisch-depressiv. Heißt also, in den manischen Phasen und dann in Verbindung mit diesem Alkoholkonsum.
Ist es möglich, dass diese Stellen aus den Briefen eben ihren Grund darin haben, dass es eine Art von Übertreibung ist, die aus dem Augenblick heraus entstanden ist, weil er diesen Adressaten beeindrucken wollte?
Also ich sag mal so, es gibt einen Vorfall, den er niedergeschrieben hat in einer Geschichte, die erst spät veröffentlicht wurde, Black Ass at the Crossroads. Da beschreibt er die Szene, wie amerikanische Soldaten bei diesem Rat Race, also bei dem Rattenrennen durch Frankreich, einen Hinterhalt legen und fliehende Deutsche in einen Hinterhalt locken, abschießen. Und da kommt ein Junge auf einem Fahrrad. So, ich glaube, vermute, dass Hemingway diese Geschichte von Soldaten gehört hat und sie dann als Geschichte weiterverarbeitet hat. Das kann man sehr oft bei Hemingway, kann man das nachvollziehen, zum Beispiel Krieg an der Siegfriedlinie, da beschreibt er ja den Bunkerkampf. Hemingway war an dem Tag nicht vorne, er war in Luxemburg, er war also gar nicht dabei, sondern er gibt den Originalbericht von Captain Blazard, der wirklich dort bei dem Bunkerknacken dabei war, den gibt er wieder. Ziemlich genau, ziemlich gut. Die Beschreibungen kann man mit den After-Action-Reports absolut vergleichen. Ich habe mir diese Stelle angeguckt, bei Brandscheid, diese Bunker, die sind teilweise als Ruinen noch da. Aber wie gesagt, Hemingway selber war an dem Tag überhaupt nicht dabei. Wahrscheinlich bei Black Ass at the Crossroads war er auch nicht dabei. Er hat sich die Geschichte, er hat ja schon zugehört und hat das dann aufgenommen, weiterverarbeitet. Interessant ist, bei Black Ass at the Crossroads, da taucht dieser Junge auf dem Fahrrad, dem der Erzähler in der Geschichte vom Fahrrad schießt. Und das ist ein Punkt, der in einem der Briefe 2-3 Jahre später auftaucht, die auch immer wieder zitiert wird. Und da sagt er, man muss den Brief so lesen, Hemingway schreibt einen Brief und plötzlich gleitet er ab in dem Brief in die Figur des Erzählers. Und beschreibt das irgendwie, er selbst, also Hemingway selbst, habe diesen Jungen vom Fahrrad geschossen. Ich möchte hier vollkommen klarstellen, ich würde nie sagen, Hemingway hat nicht zur Waffe gegriffen. Er hätte nicht vielleicht aktiv am Kampfgeschehen teilnehmen. Ich kann aber das eine nicht behaupten, das andere nicht behaupten. Es gibt keinen Beweis. Es gibt viele Details.
Zum Schluss, denke ich, sollten wir festhalten, dass es nach den Regeln, die damals gegolten haben, vor allen Dingen auf diesem Kriegsschauplatz, wo die Amerikaner involviert gewesen sind, es vollkommen ungesetzlich gewesen wäre für einen Journalisten, und er war ja mit einer Journalistenzulassung überhaupt an der Front, nicht etwa als Soldat oder als Kriegsteilnehmer, unzulässig, ungesetzlich gewesen wäre, wenn Hemingway überhaupt eine Waffe mit sich geführt hätte, geschweige denn sie benutzt hätte.
Es gibt diesen berühmten Zwischenfall von Rambouillet. Verbunden ist damit eine Story von Hemingway für Colliers, für das Magazin, für dem er ja als Kriegskorrespondent da war, die da mit der Einnahme von Paris umhergeht und liest sich so, als hätte Hemingway selber ganz alleine mit drei Soldaten von den Forces Françaises Intérieures da Paris befreit. In Wirklichkeit hat er, glaube ich, nur den Champagnerkeller vom Ritz befreit. So, was ist passiert? Hemingway ist nun wirklich jemand gewesen, der weit vorne war. An der Front. Er ist dort, die Deutschen sind auf dem Rückzug, ein paar Deutsche sind noch da, versprengte Deutsche, und es sind Jugendliche da, die sich jetzt als Mitglieder der Force Française Intérieure, er nennt sie so ein bisschen so, da waren so halbnackte Resistanzkämpfer. Es war heiß, die haben also wirklich nur Hosen an, und er muss da wohl wirklich ein bisschen so die rumgeführt haben, hat sich vielleicht auch aufgespielt. Es war so der Karneval des Krieges, kann man sagen. Also ein Moment, Anarchie, ja, die Ordnung bricht zusammen, die Deutschen ziehen sich zurück, die Amerikaner, also die regulären Truppen sind noch nicht da, Hemingway ist der einzige Amerikaner mit einem Offizier vom OSS, Vorläufer des CIA.
Hemingway hat sich auch an dieser Stelle immer gerne mit einem pseudosoldatischen Titel, mit einer falschen Rangbezeichnung anreden lassen. Er hatte nichts dagegen, wenn man ihn Major oder Oberst oder noch etwas Tolleres genannt hat. Aber man muss doch festhalten, Hemingway ist Zeit seines Lebens nie Soldat gewesen. Er war im Ersten Weltkrieg Sanitäter, er war nicht wirklich Soldat, hatte keinen echten Rang, hatte aber diese Faszination für das Soldatische, für den Krieg, für das Militärische und hat dann, er war ja nun auch schon an Jahren fortgeschritten, im Zweiten Weltkrieg eben über diese Journalistentätigkeit nochmal die Nähe zur Front gesucht. Aber auch als Soldat ist er dort ja nicht gewesen. Er war Zivilist, und es gibt eigentlich keinen Fall aus dieser Zeit, wo wir wirklich verbürgt wissen, dass überhaupt ein Journalist an solchen Taten beteiligt gewesen wäre. Hemingway oder sonst jemand.
Also übrigens, Hemingway war im Ersten Weltkrieg Sanitätssoldat auf der Seite genau gegenüber, wo mein Großvater verwundet wurde. Die waren wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ein paar Kilometer voneinander entfernt, habe ich gerade erst rausgefunden. Mein Großvater ist auf dem Monte Spinuccia, das ist direkt bei Monte Grappa, ist der verwundet worden im Ersten Weltkrieg. Hemingway hat ja auch, bevor er nach Europa ging, mit seiner Yacht an der Jagd auf deutsche U-Boote in der Karibik teilgenommen und soll angeblich ein deutsches U-Boot aufgebracht haben. Das ist alles Räubergendarm. Hemingway beschreibt eine Geschichte, auch auf dem Vormarsch durch die Normandie, er kommt in eine Ortschaft, da sind SS-Leute im Keller, er wirft drei Handgranaten dort oder zwei, drei, vier Handgranaten in den Keller mit dem Spruch, teilt das unter euch auf. Ich habe das alles rekonstruiert, die verschiedenen Aussagen. Und interessant ist, alle kommen erst in den Ort, nachdem das angeblich passiert ist. Und die Quelle dieser Aussage ist immer wieder nur Hemingway, Hemingway, Hemingway. Und Rambouillet, möchte ich noch mal ganz kurz drauf kommen, denn es gab dann eine Geschichte, andere Korrespondenten fanden das nicht lustig, dass er sich da mit Colonel hat anreden lassen, dass er den Resistance-Kämpfern da gesagt hat, wo die Deutschen ihre Minenfelder hatten und so weiter, dass er angeblich irgendwie, also zumindest Waffen in seinem Hotelzimmer hatte, und ich habe ihn angezeigt. Und es gab eine Untersuchung bei der 3. US-Armee, beim Inspector General, also kein Kriegsgericht, eine Voruntersuchung. Und Hemingway hat dort dieses Protokoll ist ja frei zugänglich übers Internet. Ich habe mir das einmal besorgt. Hemingway konnte alle Vorwürfe entkräften. Und interessant ist, es ging nie darum, dass er eine Waffe getragen hat, und es ging nie darum, dass er von der Waffe Gebrauch gemacht hat. Eine andere Geschichte, die ich auch noch gerne erzählen möchte, ist wirklich diese Sache da bei Brandscheid. Da sitzen die alle in so einem Schloss Hemmingstein, nennt er das. Also in so einem Bauernhof bei Bleieif. Der John Groff ist dabei, andere Korrespondenten sind dabei und natürlich viel Alkohol, wie das immer bei Hemingway ist und seinen Partys, die er da hat. Also in der Bevölkerung gibt es dann Leute, die sagen, das war so eine Partisanengruppe. Totaler Unsinn. Also man kann das wirklich ziemlich genau rekonstruieren, weil einige Leute dabei waren, die das nachher auch festgehalten haben und denen ich da also wirklich zutraue, dass sie das sehr realistisch auch beschreiben. Die sitzen da, der Lanham, sein Freund, Kommandeur des 22. Regiments, ist dabei, und plötzlich Artillerieüberfall, alle springen in den Keller, nur Hemingway bleibt sitzen, und die Granate, so, jetzt kommt die Hemingway-Version, schlägt in die Mauer ein, es ist ein Blindgänger. Alle sagen, komm runter, komm runter, er ist weiter. Er sagt, ich lasse mir von den Deutschen doch nicht mal einen Steak versauen. Und dann kommt die zweite Granate, und es ist wieder ein Blindgänger, und Hemingway ist weiter, und dann kommt Lanham, der nicht als Feigling gelten will, kommt also aus dem Keller mit Stahlhelm auf, sein Adjutant zitternd, und dann essen sie mit Hemingway weiter. Totaler Käse. Das ist Unsinn. Der John Groff, der ist Zeichner, der hat schon Hemingway-Geschichten illustriert, ist mit dem Hemingway jetzt da und er bewundert ihn, aber er ist alles andere als ein mutiger Typ. Das ist ein zart besatteter Künstler. Schreibt ja auch dann die Geschichte hier über den Hürkenwald, Million Dollar Corner. Und der John Groff beschreibt die Geschichte ganz anders. Die sitzen da, es kommt eine Granate, die in der Ferne einschlägt, und alle gehen zur Sicherheit in den Keller. Hemingway betrunken, also da hat man ja auch keine Angst, wenn man so betrunken, der war ja nun Alkoholiker im Sinne von, ich würde mal sagen, Pegeltrinker. Und dann hat er auch keine Angst, ne? Das ist dem auch vielleicht auch alles egal. Er hat sich auch später umgebracht, also vielleicht war sein Leben immer schon ab dem Zeitpunkt mit den ganzen Depressionen, die er hatte, so, wenn's, das ist doch das Beste, was mir passieren kann, wenn ich im Krieg irgendwie von einer deutschen Granate getroffen werde. Nach dem ganzen Essen geht der Groth raus, und dann beschreibt er es sehr genau, und am ging ich an das andere Ende des Dorfes, und dort hatte es einen Verletzten gegeben aufgrund dieser Granaten. Also bitte, ich meine, das ist keine heroische Story mehr.
Vielleicht noch zum Schluss über diese Fantasiegeschichte, wie er angeblich mit seinem Segelboot, bevor er dann nach Frankreich gekommen ist, in der Karibik mit einigen Freunden, natürlich auch wieder als Zivilist, Jagd in Anführungszeichen auf deutsche U-Boot gemacht hätte. Da hat er einen Roman geschrieben in den 50er Jahren. An diesem Roman hat er selbst das Gefühl gehabt, gescheitert zu sein. Er hat das offensichtlich nicht wirklich überzeugend gefunden, was er da geschrieben hat, was er versucht hat, glaubhaft zu beschreiben. Er hat dieses Buch nie veröffentlicht.
Es ist ja auch so, dass er die Erlebnisse im Hürkenwald nur auf zwei Seiten beschrieben hat, in Über den Fluss und in die Wälder. Und das würde ich mal sagen, ist eher sein schlechtestes Buch. Was er dort beschrieben hat, wird sich so zugetragen haben. Und dann wirklich auch zum Schluss nochmal gesagt, die einzige Geschichte, wo Hemingway zur Waffe gegriffen haben könnte, ist genau hier, also dann in der Rabenheck. Man kann ja das noch erkennen, wo der Gefechtsstand war. Es ist so, wir müssen uns das vorstellen, dieser Wald, das ist neblig, das ist schlammig, düster. Der Lanham hat keine Verbindung mehr zu seinen Kampfkompanien und sagt, ich kann meinen vorgeschobenen Gefechtsstand nicht so weit hinten haben, und verlegt den in den vorherigen Gefechtsstand eines seiner Bataillone. Und dann geht er ungefähr in den Bereich, wo heute die Talsperre ist, zu seinen Truppen und hört eine Schießerei. Was ist passiert? Das sind Deutsche in einem Schieferbruch, und die Amerikaner haben die übergangen, und die Deutschen warten jetzt 24 Stunden, oder 48 Stunden in diesen Höhlen unten, die da damals waren. Und sagen, wir versuchen in der Dämmerung zu unseren eigenen Leuten nach Süden auszuweichen. Und die rennen genau in diesen Gefechtsstand rein. 4, 5 Uhr nachmittags. Das ist auch festgehalten. Das kann man mit den After-Action-Reports vergleichen. Und der Lenin hört dass die Schießerei und sagt, das ist mein Gefechtsstand. Und dann sagt er, und dann sah ich Hemingway. Und diesmal war er bewaffnet und er benutzte die Waffen. Und Hemingway muss also wirklich an der Verteidigung dieses Gefechtsstands oder soll daran teilgenommen haben. Lenham sagt das in seinen Memoiren, die nicht veröffentlicht sind. Die sind in Princeton, glaube ich, oder Kennedy Library. Aber ich frage mich, warum hat Hemingway diese Geschichte dann, wenn sie sich so zugetragen hat, niemals nach dem Krieg veröffentlicht? Das war jetzt wirklich eine Heldentat, für die man ihn auch gar nicht hätte bestrafen können. Ich meine, das war ein Hinterhalt hinter der Front. Es gibt ein einziges schriftliches Zeugnis, ein Brief 46 an Lenin, wo er das andeutet, wo die, weißt du noch, den Nachmittag, wo wir die Deutschen uns verteidigt haben, aber mehr nicht, ein Satz, also ganz merkwürdig. Der Dr. Arne Esser vom Geschichtsverein Hürkenwald hat mehrere Veteranen der 4. US-Division gefragt zu Hemingway. Dann sagt einer, ja, der Hemingway war doch bewaffnet. Und dann sagt er, ja, haben Sie das gesehen? Nein, das weiß man doch. Ne? Das ist die Problematik mit Zeitzeugen. Und der andere sagt, ich habe den eigentlich nie im Hürkenwald gesehen. Der war doch immer in Zweifel, wo der Divisionsgefechtsstand eigentlich war. Also es wird eine Kontroverse bleiben. Und ich sage immer, wenn jemand wirkliche Beweise hat und mit mir vor Gericht geht und das gerichtsnotorisch beweisbar ist, oder wie nennt man das?
Gerichtsfest.
Wenn es gerichtsfest ist, bin ich sofort bereit, die Aussage, Hemingway hat zur Waffe gegriffen und hat vielleicht Deutsche umgebracht, auch sagen. Bis das nicht festgestellt ist, muss man einfach sagen, es bleibt ein Mythos, es bleibt eine Legende. Hemingway selber hat es in Umlauf gesetzt, es ist nicht beweisbar.